Ich habe meiner Predigt heute eine Überschrift gegeben: Harte Worte und eine Szene aus einer fremden Welt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, und es wird jetzt im Evangelium Lukas Kapitel 17 Vers 7 bis 10 überliefert: Stellt euch vor, jemand von euch hat einen Sklaven und der kommt vom Pflügen oder Schafehüten nach Hause. Wird er wohl gleich als erstes zu ihm sagen: Bitte komm und setz dich zu Tisch? Gewiss nicht. Er wird ihm sagen: Mach mir das Essen fertig, binde dir die Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Wird er sich etwa bei dem Sklaven bedanken, weil er getan hat, was ihm befohlen war? So ist es auch mit euch. Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt: Wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur getan, was uns Gott aufgetragen hat. Wie gefällt euch das? Jesus benutzt ein Beispiel aus der Sklaverei. Und nein, er sagt nicht, dass Sklaverei unmenschlich ist. Er sagt nicht, dass Sklaverei abgeschafft werden muss. Er sagt nicht den Sklavenhaltern, wie unmenschlich ihr Handeln ist oder zumindest wie unchristlich ihr Handeln ist. Was will Jesus uns sagen? Will er sagen, dass Sklaverei von Gott gewollt ist? Ich kann das nicht wirklich glauben. Aber im gesamten Text finde ich auch nicht die kleinste Kritik an den geschilderten Verhältnissen. Was will Jesus uns sagen? Ich denke, es geht Jesus in unserem Text gar nicht um die Sklaverei. Er hat etwas ganz anderes im Blick. Er verwendet das Bild von der Sklaverei nur als etwas, das seine Jünger gut kannten. Als etwas, das in ihrem Leben ganz normal war. Als etwas, an dem ihnen etwas deutlich gemacht werden konnte. Sklaverei war in der Antike etwas ganz Alltägliches. Jeder von euch, der heute eine Küchenmaschine, einen Staubsauger, eine Waschmaschine oder einen Rasenmäher hat, der hatte damals für diese Tätigkeiten einen Sklaven. Das war nichts Anrüchiges. Das war ganz normal. Jesus stellt in diesem Gleichnis seinen Jüngern drei rhetorische Fragen. Ob der Knecht wohl nach langer, harter Tagesarbeit endlich Pause hat und bei der Heimkunft am Abend Essen und Trinken bekommt? Gewiss nicht, muss hier die Antwort der Jünger lauten. Zweitens, ob er denn etwa erst noch das Essen für den Herrn bereiten soll? Jawohl, Hacken zusammen und Schürze umgebunden. Und drittens, ob ein Knecht erwarten kann, dass die ihm aufgetragene Arbeit anerkannt, er gelobt und ihm gedankt wird? Auf gar keinen Fall. Nun passt dieses Beispiel aus der Antike nicht so richtig in unsere Welt. Menschen in solchen niederschmetternden Beschäftigungsverhältnissen geben kaum ein gutes Beispiel, weder der Herr noch der Knecht. Ich versuche mal, dieses Gleichnis in unsere heutige Zeit zu übertragen. Betrachten wir einmal das Verhältnis von Mensch und Auto. Ja, ihr Lieben, würde dann Jesus zu euch sagen, ein jeder von euch ist doch schon einmal mit einem Auto gefahren. Und wenn man nun den Blinker einschaltet, dann blinkt das Auto links oder rechts, je nachdem, wie man den Hebel gesetzt hat. Ganz so, wie man will. Wird man dann das Lenkrad streicheln und zum Auto sagen: Ei, ei, das hast du aber brav gemacht? Oder wenn es draußen kalt ist und die Klimaautomatik angeht? Oder Frieda, wenn sich hinten jemand nicht richtig anschnallt und es anfängt zu piepen? Ja. Ja, oder wenn man zu dicht irgendwo auffährt und das piept, das Auto warnt einen. Alles läuft und schaltet so aus sich heraus und das funktioniert ganz automatisch. Keiner von uns käme auf die Idee, sich beim Auto zu bedanken. Benzin und Wartung gehören natürlich auch dazu, aber immer nachgeordnet, wenn für alles andere gesorgt wurde. Kurzum, beim Auto funktioniert das Gleichnis. Es tut, was man will, aus. Aber nun lässt uns Jesus den Platz hinterm Steuer wechseln. Im Vers 10, also in dem untersten Vers, steht ja, so ist es auch mit euch. Auf einmal ist dieser Blickwinkel ganz anders. Plötzlich sind wir der Knecht, beziehungsweise das Auto. So auch ihr, steht da. Und jetzt sieht die Sache schon völlig anders aus. Was uns gerade noch so selbstverständlich erschien, wirkt erneut so erschreckend, wie in Jesus' ursprünglichen Worten. Wir sollen die sein, die gesteuert werden, die folgen müssen, arbeiten und schuften, Mühsal ertragen und Kilometer runterreißen und müssen dann noch dem Fahrer mit allen Komfort zu Diensten sein. Die Pointe sitzt im Original damals wie im Bild vom Auto heute. Aber das kann doch wohl gar nicht gemeint sein. So haben wir wohl nicht gewettet. So wollen wir doch nicht leben. Oder? Doch, wenn wir das Auto wären, dann wäre das in Ordnung. Denn wenn das Auto etwas von sich selber wüsste, dann, dass es von Menschen geschaffen und gemacht wurde und nur durch sie seine Existenz und sein Funktionieren hat. Es ist so sehr bis ins letzte Schräubchen Werk seines Meisters, dass es gar nicht anders denken kann, als dass es ihm samt allem Stahl, allem Kunststoff und Gummi gehört und dass es auf ihn angewiesen ist, vom Werk über die Werkstätte bis zum Schrottplatz hin. Anders hat damals auch ein Knecht, ein Sklave kaum denken können. Er war verdingt, quasi eine Sache, seinem Herrn hörig, wie ein Besitz. Ein Mittel für des Herrn Zwecke und ganz seinem Dienst ergeben. Sein Dienst geschieht gewissermaßen ganz automatisch. Und Luther und einige andere haben diesen letzten Vers noch ein Stückchen schärfer übersetzt. Da steht unten, also der letzte Vers, wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Unnütze Sklaven. Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Es gibt in der Kirche eine lange Tradition, immer nur die eigene Unwürdigkeit und Nutzlosigkeit zu betonen. Die Folge ist ein sauertöpfischer und unfroher Glaube. Mehr noch, ich meine, dass diese Haltung auf Dauer krank macht. Ich denke, es ist gut und richtig anzuerkennen, wenn mir etwas gelungen ist und auch mich daran zu erfreuen. Es ist nicht grundsätzlich falsch, sich selbst anzunehmen und liebevoll mit sich selbst umzugehen. Immerhin erklärt Jesus die Nächstenliebe mit zum wichtigsten Gebot. Und das heißt im Wortlaut, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Gebot setzt ja voraus, dass ich mich selbst auch lieb habe. Das widerspricht auch nicht den eigentlichen Anliegen des Predigttextes. Diese Formulierung, wir sind unnütze Sklaven, bedient sich einer Übertreibung als Stilmittel. Das sehen wir auch an anderen Stellen bei Jesus, zum Beispiel in der Bergpredigt. Sonst würden wir, also wenn die Christen die Bergpredigt an allen Stellen wörtlich nehmen, dann würden wir ständig auf Einäugige treffen, die sich ein Auge ausgerissen haben, weil es begehrliche Blicke auf fremde Frauen geworfen hat. Auch so eine Übertreibung. Wortwörtlich genommen ist der Satz von den unnützen Sklaven ein Widerspruch in sich. Denn wenn diese das tun, was ihnen aufgetragen ist, sind sie ja gerade nicht unnütz. Allerdings erwerben sie sich auch keinen besonderen Verdienst. Und das ist es, worauf der Text eigentlich abzielt. Im Zusammenhang der Rede setzt sich Jesus mit der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer auseinander. Ob dieser Vorwurf so pauschal auf alle zutrifft, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls weist Jesus zurück, sich für etwas Besonderes zu halten, weil man die Gebote Gottes einhält. Erst recht, wenn man daraus ableitet, man könnte auf andere herabsehen, die das nicht tun. Verführungen zu widerstehen und am Glauben festzuhalten, ist kein besonderer Verdienst. Das gilt besonders auch für die Verantwortlichen der Gemeinde. Was ist nun der bleibende Kern des Textes? Er erweist sich als Aufforderung zur Demut. Das mag für moderne Ohren auch nicht gerade zeitgemäß klingen, aber Demut ist eine gesunde Haltung. Sie ist kein krankmachendes Druckmäusertum, das noch nach einer wirklich guten Leistung sagt, ich bin nur ein unnützer Sklave. Demut ist eine realistische Einschätzung dessen, was ich tun kann und was ich billigerweise zu tun habe. Und für das, was ich billigerweise zu tun habe, kann ich keinen Dank einfordern. Marc Aurel schrieb einmal, als ob das Auge dafür, dass es sieht, einen Lohn fordern könnte. Und im Judentum zur Zeit Jesus gilt, wenn du viel Tora, also die Weisungen Gottes, ausgeübt hast, so tue dir darauf nichts zugute, denn dazu wurdest du geschaffen. Außerdem gibt es zwar durchaus Tage, an denen ich mit mir zufrieden bin, Tage, an denen ich viel und Gutes geschafft habe. Und ich kann mich selbst auch insgesamt einigermaßen so annehmen, wie ich bin. Aber zugleich weiß ich ganz genau, wie viel ich auch immer wieder versäume. Und das nicht nur, weil ich es nicht besser kann, sondern weil ich zu bequem, zu gedankenlos oder zu eigennützig bin. Ich bin ganz sicher nicht in der Position, den Dank Gottes einzufordern. Ich verstehe den Text als Warnung vor Selbstüberschätzung und vor moralischer Beliebigkeit. Es ist durchaus nicht gleichgültig, wie ich mich verhalte. Gottes Weisungen sind für mich bindend. Aber zugleich erwerbe ich mir kein besonderes Verdienst, wo es mir gelingt, den Weisungen entsprechend zu leben. Und doch darf ich anerkennen, wo es mir gelingt und mich daran freuen. Zum Abschluss möchte ich den Text im Lichte des ganzen Evangeliums betrachten. Zwischen den Zeilen ist das bereits angeklungen. Wenn ich den Text mit anderen Texten der Bibel in Beziehung setze, verändert sich das Bild. Aus der auf dem ersten Blick ärgerlichen Zumutung wird eine Zumutung, eine Ermutigung, die aufbaut und nicht klein macht. Die positive Seite der Medaille, dass ich mir den Dank und die Zuwendung Gottes nicht verdienen kann, ist, dass ich sie mir nicht verdienen muss. Gott schenkt mir seine Zuwendung. Sie ist nicht Lohn, sondern Gnade. Und Gnade kann ein Mensch sich nicht verdienen. Aber Gott schenkt sie uns. Das zeigt die Geschichte auch von der Berufung des Matthäus und dem Mahl Jesu mit den Zöllnern und Sündern. Gott lädt uns an seinen Tisch. Nicht nur, wenn wir unsere Schuldigkeit getan haben, sondern trotz unserer Fehler und unserer Unzulänglichkeiten. Dafür ist Jesus gestorben. Daran erinnert das Abendmahl. Habe ich jetzt mit dieser Predigt meine Schuldigkeit getan? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich zumindest bemüht. Nach Psalm 40, Vers 11b, ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Einfordern können wir die Güte und Treue Gottes nicht. Das lehrt uns Demut. Aber mit der Demut untrennbar verbunden ist die Gnade Gottes. Das ist das Evangelium auch dieses unbequemen Textes. Und das Evangelium schließt sogar das ein, was allein nach dem Predigttext unglaublich erscheint, dass der Herr nämlich seinen Knechten dient. An einer anderen Stelle überliefert auch Lukas eine Endzeitrede Jesus im Kapitel 12, Vers 36 und 37. Da spricht Jesus: Seid wie Diener, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, sagt Jesus, ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, der Herr, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bieten, bitten und sie selber bedienen. Amen.